Ja, danke, lieber Rainer, fürs Begleiten mit deiner Harfe.
Nicht neidisch sein.
Rainer erwähnt das Thema zum wiederholten Mal und das ist gut. Und ich danke besonders auch dir, lieber Philipp. Du hast uns wunderbar hineingenommen in unser Thema heute, das ganz viel mit, na, was wohl zu tun hat. Neid, genau so ist es. Vielleicht darf ich noch eins vorweg von dir auch sagen. Du hast heute nicht nur das erste Mal moderiert, worüber ich mich sehr freue. Und
eineinhalbte Mal,
diesmal ganz alleine. Vielen Dank dafür. Du wirst im September nach Italien gehen, habe ich gehört, und so ein Blitzstudium in italienischer Sprache machen. Also wir wollen dich da begleiten, deswegen sage ich das vorweg. Und wenn du wieder da bist, wirst du dann im Oktober anfangen, Theologie zu studieren. Und ich hatte vorgeschlagen, dass wir auch für dich beten und dich auch als Gemeinde senden. Und du hast gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber dann vielleicht im Oktober oder im November. Dann habe ich angefangen, dann weiß ich schon mal ein bisschen, wie der Hase läuft und kann euch auch noch mehr ein bisschen hineinnehmen. Und so wollen wir es dann halten. Okay, das wollte ich einfach nochmal vorwegschieben. Vielen Dank. Ja, jetzt lese ich uns den vorgeschlagenen Predigtext für diesen Sonntag. Und ihr werdet merken, tatsächlich, das 8. bzw. das 9. und 10. Gebot, also die Neidfrage, spielt leider auch in dieser Geschichte eine große Rolle, aber noch viel mehr. Ich lese 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Ich lese es nach einer modernen Übersetzung. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte: Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. »Warum bist du so zornig?« fragte der Herr ihn. »Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen.« Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor: »Komm, wir gehen hinaus aufs Feld.« Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Also es gibt nicht noch viel Schlimmeres als schlechte Tage, wenn der andere Geburtstag hat. Da fragte der Herr den Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« »Ich weiß es nicht«, entgegnete Kain. »Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen?« Doch der Herr sprach: »Was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt.« Kain entgegnete dem Herrn: »Meine Strafe ist zu hart. Ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von einem Ort zum anderen irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten.« Doch der Herr antwortete ihm: »Wenn dich jemand tötet, sollst du 7-mal gerecht werden.« Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Not, östlich von Eden nieder. Tja, was für eine Geschichte. Da schlägt man die Bibel auf, fängt an zu lesen und landet gleich in Kapitel 4 im Tatort. Willkommen in der Wirklichkeit. Nach dem Rauswurf aus dem Paradies ist der Teufel los und es geht rund in dieser Welt. Von wegen, ihr werdet sein wie Gott. Was für ein diabolisches Versprechen. Der Verdreher und Durcheinanderbringer macht seinem Namen alle Ehre. Ja, der Vater der Lüge, der von Anbeginn an ein Mörder war, wie Jesus sagt, hasst die Wahrheit schon immer. Und da wir Menschen die Wahrheit über uns leider nicht so gerne hören, landet der Feind Gottes hier schon wieder seinen nächsten Kapp. Eine Urbeziehung nach der anderen zerstört dieser altböse Feind, wie Luther ihn genannt hat. Was im Kapitel vorher in 1. Mose 3 die Beziehung zwischen Gott und Mensch und die Beziehung zwischen Mann und Frau, so torpediert er hier die Beziehung zwischen Bruder und Bruder. Plötzlich ist Rivalität da, Konkurrenz, Streit, Neid, Feindschaft. Das war vorher nicht der Fall. Plötzlich ist es da, mitten in der Familie, in der kleinsten Keimzelle der Gesellschaft. Darf ich es mal so sagen? Geben wir bitte Obacht, wenn in unseren vertrautesten Beziehungen plötzlich der Friede gestört ist. Denn da gibt es noch jemand, der jetzt gerne mitmischt. Und deswegen ist es so wichtig, welchen Einflüsterungen folge ich jetzt? Jetzt könnte man fragen, und Gott? Warum greift Gott denn nicht ein? Wo ist er denn? Ja, Gott lässt es zu. Doch zum Schluss der Geschichte hält man ja fast den Atem an. Denn anstatt dass Gottes rächender Blick diesen missratenen Kain auf der Stelle erschlägt, stellt er den Kain sogar noch unter seinen Schutz. Walter Lüthi, ein Ausleger, sagt, so heilig ist dem Schöpfer das Menschenleben, dass er auch noch das Leben eines Brudermörders als unantastbar erklärt. Gott schlägt also nicht gleich in rasender Wut zu. Kain wird tatsächlich klar von Gott zur Verantwortung gezogen. Aber unglaublich, mitten im Gericht erhält der Mörder die Chance zur Umkehr. Völlig unverdient. Später dazu mehr. Eigentlich fängt unsere Geschichte ja ganz gut an. Obwohl Adam und Eva das Paradies verlassen müssen, wegen Ungehorsams, erleben sie große Freude. Gott hält Wort. Adam und Eva werden Mitschöpfer, sie werden Eltern. Eva erlebt das erste Mutterglück auf Erden und sie jubelt hier: Mit der Hilfe des Herrn habe ich den Mann, einen Mann, geboren. Nun, von der Kindheit der beiden Brüder hören wir nichts. Wir hören hingegen, dass sie beide später einen Beruf wählen. Beide tun also ihre Arbeit, der eine als Bauer, der andere als Hirte. Beide kommen sogar einer religiösen Pflicht nach. Beide haben, wenn wir so wollen, beten und arbeiten gelernt. Doch hier, in der Dankbarkeit gegenüber Gott, unterscheiden sich jetzt plötzlich beide. Kain, der Bauer, bringt Gott die Frucht, die ihm jetzt gerade so als erstes unter die Hand kommt. Abel, der Hirte, dagegen ist entschlossen, Gott das Beste aus seinem Besitz zu schenken. Kain opfert Gott also das Erstbeste, eben das, was er gerade fand. Abel aber wählte das Erste und Beste, um es Gott darzubringen, aus reiner Dankbarkeit. Hier heißt es im Text, da brachte Kain Jahwe von der Frucht des Erdbodens eine Opfergabe. Und auch Abel opferte von den Erstlingen seiner Herde, und zwar von den Fettstücken. Was bei uns heute eher so beiseite geschoben wird, war damals das Beste. Äußerlich fällt es vielleicht nicht groß auf, aber innerlich, was die Herzenseinstellung der beiden betrifft, gab es hier einen großen Unterschied in der unsichtbaren Beziehung der beiden zu Gott, ihrem Schöpfer. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird an dieser Stelle es so geschildert. Durch den Glauben, Hebräer 11, Vers 4, brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Erklärend heißt es in 1. Mose 4, der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Nun, wir haben ja schon sehr anschaulich von dir gehört, lieber Philipp, wie das so ist mit der Behandlung von Brüdern und was für schmerzliche Tage es da manchmal so gibt für den einen oder auch mal für den anderen. Also ungleiche Behandlung in der Familie, das ist etwas sehr Schreckliches. Und da geht es gleich Streit, da fühlt man sich zurückgesetzt. Und das ist in der Völkerwelt nicht viel anders. Offensichtlich sind nicht nur Kain und Abel ganz verschieden, offensichtlich behandelt auch Gott sie ganz verschieden. Halten wir hier mal an dieser Stelle fest. Gott muss Geschenke nicht annehmen. Gott ist frei, auch Nein zu sagen, auch abzulehnen. Gott untersteht keiner Diktatur der Gleichheit. Und ich glaube sogar, dass es uns Eltern gut tut, wenn wir unsere Kinder nicht gleich behandeln, sondern wenn möglich gerecht. Und ich gestehe, dass es mir nicht immer gelungen ist, gerecht zu handeln. Aber Gott schafft's. Gott ist gerecht. Gott hat seine Gründe, warum er mit dem einen so umgeht und mit dem anderen ganz anders. Mir ist der Petrus eingefallen. Auch unter den Jüngern, glaube ich, gab es schon so etwas wie heimliche Rivalität. Als der Herr Jesus mit dem Petrus seine Beziehung nach seiner Auferstehung geklärt hatte, gibt es eine sehr prägnante Stelle im Neuen Testament. Da fragt nämlich der Petrus den Herrn Jesus, sag mal, was wird eigentlich aus dem da? Und mit dem da meinte er den Jünger, den Jesus lieb hatte, so heißt es dreimal im Neuen Testament. Ich kann mir vorstellen, dass das dem Petrus irgendwie ein Dorn war. Warum nennt der sich so? Hey, Jesus liebt mich auch. Also ich finde es stark und wichtig, dass es solche Sätze in der Bibel gibt. Die Antwort von Jesus finde ich aber noch wichtiger. Was geht's dich an? Was geht's dich an? Dass dein Bruder von mir das Geschenk bekommt und du nur das? Was geht's dich an? Folge du mir nach. Ich glaube, dass Gott eine sehr persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen hat. Und zwar individuell, ganz verschieden. Und dass es uns gut tut, uns nicht mit dem anderen zu vergleichen. Und das ist schwer. Aber die Herausforderung ist, dass wir das Wort hören, folge du mir nach. Gott reagiert also hier, so glaube ich es, nicht willkürlich. Weder im Blick auf Petrus und Johannes, noch im Blick auf Kain und Abel. Gott geht auf uns Menschen ein. Gott sieht, was wir nicht sehen. Und deshalb möchte Gott, dass wir eben nicht vergleichen. Deshalb möchte Gott auch, dass wir nicht richten oder gar verurteilen, eben nicht neidisch werden. Deshalb das 9. und 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten, was er alles so hat. Halten wir fest, Gott behält sich das Recht vor, ein Geschenk gnädig anzusehen und auch anzunehmen oder es eben nicht anzunehmen. Und damit muss man erstmal fertig werden. Kain jedenfalls wird damit nicht fertig. Kain beneidet Abel um Gott und um den Segen. Wörtlich heißt es hier im Text, da wurde es Kain brennend heiß und er senkte sein Gesicht. Ja, so ist das. Neid brennt. Warum der und nicht ich? Warum fällt dem alles zu und ich muss um alles kämpfen? Warum sieht die so hübsch aus? Und ich habe immer Schwierigkeiten, mich so anzunehmen, wie ich bin. Warum sind die Kinder von denen gläubig und folgen Jesus hingegeben und fröhlich nach? Und meine Kinder tun sich so schwer mit dem Glauben. Warum? Neid vergiftet, zerstört. Neid verleitet uns, den anderen anzufeinden und ihn herunterzumachen. Und ich glaube, wir kennen alle diese Gedanken nur zu gut. Neidvolle Gedanken kennt jeder. Die entscheidende Frage ist, glaube ich, wie viel Raum gebe ich diesem Neid? Wie sehr darf sich dieser Neid in mir breit machen? Und da kommt ja noch was dazu zu dem Neid, nämlich der Zorn. Kains Blick senkte sich, er wird stumpfsinnig. Doch interessant ist, auch in diesem Moment, noch ist Kain der Sünde nicht verfallen, noch hört Kain, wie Gott fragt, wie Gott warnt, wie Gott erklärt, warum bist du so zornig? Warum blickst du so grimmig drein? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du herrsche über sie. Jetzt kann man das so oder so hören. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott es hier wirklich gut mit Kain meint. Nein, Gott will den Kain nicht noch mehr reizen. Gott will ihm helfen, seine neidischen Gedanken in den Griff zu bekommen. Doch hört Kain noch? Hören wir noch, wenn wir innerlich schon fast platzen? Kain verbittert, Kain ist schon zu. Kain lässt sich nichts mehr sagen, noch nicht mal mehr von Gott. Im Gegensatz zu seiner Mutter Eva, von der wir ja zu Anfang gehört haben, dass sie mit Hilfe des Herrn den Kain geboren hat, nimmt Kain die Hilfe des Herrn jetzt nicht in Anspruch. Und so gewinnt eben die Sünde Macht. Und das ist das Fatale in dieser Welt. Wir hören immer auf jemand. Die Frage ist nur, auf wen wir hören. Kain hört nur auf sich. Kain hat ein Problem mit der Sünde, wie es hier so heißt. Ich finde, Hermann Betzel, er war mal hier Bischof in Bayern, hat Sünde ganz wunderbar definiert. Er sagte nämlich, Sünde, das ist immer die Reduzierung des Menschen auf sich selbst. Da sieht man nichts mehr. Man sieht nur noch sich. Der und ich nicht. Kain hört auf seine Wut, er hört auf seinen Zorn und er lässt sich letztlich von seinem Neid treiben. Kain weigert sich zu lernen. Also, er hat keine Demut. Er hat nicht den Mut, hinzuhören, sich jetzt was sagen zu lassen. Und so nimmt ihm das Unglück seinen Lauf. Kain bleibt Gott eine Antwort schuldig. Stattdessen spricht Kain mit seinem Bruder und klärt jetzt quasi die Sache auf seine Weise. Kain, der Ahnungslose, ja, sucht die Konfrontation mit seinem Bruder. Er bittet ihn, mit aufs Feld zu gehen und plötzlich findet der Hass seinen Weg und es geschieht Furchtbares. Und wir sehen hier ganz klar und deutlich, Hass macht eng. Hass macht so eng, dass man sagt, du bist hier zu viel auf dieser Welt. Einer muss hier weg. Und wenn der andere nicht selbst geht, vielleicht kann man ja nachhelfen. Hass stellt immer vor die Entscheidung. Entweder oder. Hass macht taub und blind. Hass mordet. Frage, wann beginnt eigentlich Hass? Ich habe als junger Mensch mal eine Definition gehört, die ich nie wieder vergessen habe. Da hat ein Prediger gesagt, Hass beginnt, wo ich für jemand nichts mehr übrig habe. Da beginnt Hass. Wow. Also relativ früh. Wie schnell habe ich für jemanden nichts mehr übrig? Wie schnell ist mir jemand gleichgültig? Egal. Wie schnell fahre ich aus der Haut? Jesus warnt seine Schüler, die ihm nachfolgen wollen, in der Bergpredigt vor diesem Hass. Und er sagt, schon der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Jesus macht also deutlich, der Kampf beginnt schon mit unseren abfälligen Gedanken, ohne dass wir sie schon geäußert haben. Wohl dem, der wie David seine Gedanken, seine Rachegedanken Gott sagt. Früher konnte ich mit diesen sogenannten Rachepsalmen nie was anfangen und dachte, was steht denn da in der Bibel? Heute finde ich das so cool und so wichtig, dass das da steht. Ja, wir sind so. Wir haben auch furchtbare, schreckliche, abgrundtiefe Gedanken. Und es ist gut, wenn wir sie rauslassen. Aber bitte nicht wie Kain, sondern so wie David. Vielleicht in einem Gebet. Gott sagen, nicht zuschlagen, sondern beten. Oh Herr, du siehst, wie ungerecht ich mich jetzt behandelt fühlt. Ich habe das einmal als junger Mensch gemacht und etwas Erstaunliches erlebt. Ich hatte wieder mal Zoff mit meiner Schwester, wie halt so üblich. Und ich wollte eigentlich nur zum Krankenhaus singen und brauchte das Band für die Gitarre, was das man im Stehen so spielen kann. ging in ihr Zimmer und sagt, Edith, bitte gib mir das Band, ich muss jetzt los, mein Bus fährt. Nö. Was? Bitte, Edith, mein Bus fährt. Nö. Ich habe natürlich die Tür so zugeschlagen, wie man sie nur zuschlagen kann. Und dann habe ich etwas gemacht, weiß nicht warum, aber das hat Gott mir damals geschenkt. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe gesagt, Gott, du siehst, wie wütend ich jetzt auf meine Schwester bin. Das finde ich ungemein blöd und weiß ich was. Und habe Dampf abgelassen, habe meine Gitarre geschnappt, bin runtergerannt, die Tür fliegt unten zu und plötzlich hörte ich meine Schwester durch die Sprechanlage. Ich dachte, wie bitte? Habe ich jetzt richtig gehört? Willi, komm hoch, ich gebe es dir. Oh, das waren neue Töne, die kannte ich nicht. Ich fand das interessant, dass Gott mich quasi, das passiert ja leider nicht immer so schnell, aber dieses Erlebnis hat mich geprägt. Gott möchte, dass ich meinen Brass loswerde, dass ich ihn sage. So möchte das Gott. Und Gott möchte noch etwas. Ich lese mal diesen Vers, Römer 12, Vers 19. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Ja, wir haben manchmal Grund zu sagen, du, jetzt sage ich das Wort mal nicht, ja, das ist so. Und es ist auch wirklich wahr. Aber nochmal, entscheidend ist, wem sage ich's? Kain versuchte, sich selbst zu helfen. Ich möchte den Weg empfehlen, es dem zu sagen, der damit sehr gut umgeht, der es entgiften kann. Kain maßt sich das Recht über Leben und Tod an und Abel wird zum ersten Märtyrer der Welt. Wahrscheinlich hat Kain Abel sofort nach dem Mord verscharrt, denn in der Erzählung ist hier nach Abels Mord, also nach dem Mord an Abel, von ihm ja nichts mehr sichtbar. Das heißt, äußerlich sieht jetzt plötzlich alles so aus, als wenn nichts geschehen wäre. Und Zeugen gab es ja auch nicht, oder? Alles in Ordnung? Von wegen. Gott stellt Kain zur Rede. Wo ist dein Bruder Abel? Überleg mal, was für eine Frage. Gott weiß es, Kain weiß es und wir wissen es auch. Also, weshalb stellt Gott diese Frage? Möchte Gott, dass Kain sich selbst stellt, bekennt? Kain stellt sich nicht. Kain spielt den Überlegenen. Kain überspielt. Kain ist typisch Mensch. Kain weicht mit einem frechen Witz aus. Soll ich denn jetzt auch noch der Hüter von dem Hüter sein? Kann einer, wenn er denn Hirte ist, nicht mal auf sich selbst aufpassen? Kain lügt. Er versucht das Unmögliche. Kain verschleiert, verdeckt. Tatortgucker wissen, wo ein Mord geschieht, da geschehen auch viele Lügen. Und das ist das Problem. Jetzt rauszufinden, wo ist die Wahrheit? Unheimlich. Kain lügt nicht nur Gott frech ins Angesicht. Kain macht sich sogar lustig über Gott. Kain zeigt Gott die kalte Schulter. Kain ist nicht bereit, sich von Gott in Frage zu stellen lassen. Und deshalb geschieht hier das, was auch am Ende der Welt geschehen wird. Wenn Gott diese Geschichte beendet. Gott selbst wird bei jedem Menschen die Schuld aufdecken und jeden überführen und fragen, was hast du getan? Im Hebräerbrief heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben. Danach kommt das Gericht. Und nochmal zurück zu dem Vers, das Blut deines Bruders, sagt Gott zum Kain, schrei zu mir. Ich finde es ein ganz wichtiges Wort, was hier steht. Blut schreit. Es schreit zu mir. Was muss das bei Gott für ein Geschrei sein? Den ganzen Tag. Mir zeigt das, dass Gott jeden Schrei ernst nimmt, auch wenn man das nicht gleich sieht, auch wenn es nicht gleich Gerechtigkeit gibt. Aber Gott überhört nicht einen einzigen Schrei in dieser Welt. Mord ist Mord und vor Gott wird der nie zugedeckt. Aber jetzt kommt das Erstaunliche in dieser Geschichte. Ich sagte es ja schon am Anfang. Kain muss noch nicht sterben. Kain darf noch leben. Er wird allerdings zur Verantwortung gezogen. Was hast du getan? Kain, weißt du nicht, es gibt keinen perfekten Mord. Niemand wird einfach so davonkommen. Alle werden gefragt von Gott höchstpersönlich und überführt. Alle. Nachdem Gott den Kain überführt, stellt er ihn unter den Fluch. du sollst verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Du wirst ein Flüchtling sein, der heimatlos ist. Wow, was für eine Ernüchterung. Es gibt ein Leben, das wird uns hier deutlich gesagt, unter dem Segen Gottes und unter dem Fluch Gottes. Und Gott verflucht und verstößt den Kain. Er wird verbannt. Und erst jetzt, wo es weh tut, erst jetzt wird es Kain bewusst, was er gemacht hat. Erst jetzt schreit er zum ersten Mal zu Gott: Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich noch heute von dem Land und ich muss mich verstecken. Ich werde ein Heimatloser. Jeder, der mir begegnet, der wird mich töten. Es bleibt hier interessanterweise offen, vor welchen Menschen Kain Angst hat. Wir wissen es nicht. Aber was nicht offen bleibt, ist, wie Gott mit Menschen umgeht, mit Mördern umgeht, die zu ihm schreien. Hier geschieht jetzt wirklich etwas Außerordentliches. Denn nicht nur das Blut seines getöteten Bruders Abels schreit zu Gott, nein, auch diese verzweifelte Klage des Mörders verhallt bei Gott nicht im Leeren. Das finde ich unglaublich. Gott geht auf den Klagegeschrei von dem Mörder Kain ein. Wenn dich jemand tötet, sollst du 7-mal gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn tötet. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn. Was für ein Satz, schrecklich. Und verließ und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Es wird uns interessanterweise an keiner Stelle gesagt, dass Kain umkehrt, also dass er Buße tat. Und trotzdem, er schreit zu Gott und Gott stellt ihn unter seinen Schutz. Wie gesagt, bemerkenswert. Gott verwandelt sozusagen den hoffnungslosen Fluch in eine Strafe, das heißt in einen Stand, in dem der Kain noch eine Chance bekommt. Schon hier, ganz am Anfang der Bibel, wird also deutlich, Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Er will nicht den Tod des Mörders. Gott ist ein Gott, der eine unglaubliche Geduld, einen unglaublich langen Atem hat. Und das wird in Jesus ja wieder deutlich. Beide Mitgekreuzigten schreien und ja, fluchen und machen weiß ich was alles. Und nur einer bekehrt sich am Kreuz, ganz zum Schluss. Gott sei Dank. Aber das war nicht zu spät. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Gott sagt Kain also zu, dass ein an ihm begangener Mord von ihm persönlich, von Gott, 7-mal gerecht wird. Und jetzt bekommt er Kain ein Zeichen, das ich euch nicht erklären kann. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es aussah. Aber eins wissen wir auch hier. Es ist ein Zeichen, dass Gott Geduld hat und dass Gott barmherzig ist. Und deswegen bitte, lasst uns nie einen Menschen aufgeben. Nie. Es ist erstaunlich, die Geschichte Gottes mit einem Menschen zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass Gott hört bis zum letzten Atemzug. Das war mir wichtig, auch am Freitag bei der Beerdigung zu sagen. Ja, zu sagen, wir wissen es nicht. Und meine Hoffnung ist, dass Gott auch den Herrn Hoss in seinen Armen aufgefangen hat, in der Hoffnung, dass er zu ihm geschrien hat. Kain lebt also unter Gottes Schutz. Dennoch fern von Gott. Kains Leben ist quasi jetzt ein Leben auf Messers Schneide, zwischen leben dürfen und sterben müssen. Auch wir Christen leben von einem Zeichen. Wir sehen es immer wieder neu, wenn wir hierher gucken. Und ich finde es schön, dass ich das im Hintergrund quasi habe. In dem Zeichen dieses Kreuzes, dieses Erlösungs- und dieses Schutzzeichens stehe ich hier. Es ist das leere Kreuz und das heißt, Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, die Sünde ist besiegt und der Teufel auch. Auch der, der mich immer wieder aufs Kreuz legen will. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus schreit zu Gott. Und es ist stärker als das Blut Adams. Es schreit für uns. Was für ein Geschenk. Christi Blut macht allen Schaden gut. Das genügt für jeden von uns. Amen.